Der Jackpot ist, wenn man jemanden in China hatte und wenn man es schafft, diese Person sozusagen in der Zentrale wieder reinzukriegen.
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ich begrüße Sie, dass Sie heute unsere Online-Experten-Talk hören. Es geht um das Thema Upgraden Sie Ihre Vertriebsorganisation in China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Geschäftsführer von China Team, heute Ihr Moderator. Wir werden heute darüber diskutieren, wie Unternehmen aus Deutschland, insbesondere die KMU aus Deutschland, aus Maschinenbau, Anlagenbau, auch vielleicht Software oder industrienahe Dienstleistung, ihren chinesischen Markt besser und noch besser entwickeln kann. Und entwickeln können. Und heute habe ich wunderbare 5 Gäste eingeladen als Experten. Und 2 von den Experten sitzen in China und 3 in Deutschland und Österreich. Und als ersten Gast möchte ich vorstellen Thomas Scholz, China-Experte. Thomas hat über 25 Jahre in China gearbeitet, auf Top-Manager-Ebene als Geschäftsführer für mittelständische Unternehmen aus Maschinenbau, Anlagenbau und Kunststoffbereich und Metallindustrie und Aufzugs- und Rolltreppeindustrie hat er viele Erfahrungen gesammelt in wie man effizienter ein Unternehmen gestaltet in China, prozesseffizient gestalten kann, aber auch sehr viel Erfolg hat er erzielt in Marktentwicklung. Und hervorzuheben ist seine Führungskompetenz. Ich kenne Thomas ja schon länger, dass immer wieder von seinen Mitarbeitern betont wird, dass er sehr ein guter Leader ist. Und ich freue mich sehr, Thomas, dass du heute Zeit hast für uns. Meine Frage an dich, aus deinen 25 Jahren Erfahrung, kann man ein bisschen ausweiten, fast 30 Jahre Erfahrung. Wie beschreibst du eigentlich die Marktentwicklung Chinas in Phasen? Ich weiß, du kannst lange Stories bestimmt erzählen, aber vielleicht kannst du mal versuchen, in Stichworte diese Phasen zu beschreiben.
Ja, hallo Xiaolong. Hallo, sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, dass wir auch vielleicht ein paar Damen dabei haben. Ja, Xiaolong, 25 Jahre China. Aus meiner Erfahrung zu Beginn meiner Zeit habe ich einen Markt vorgefunden, der ja planwirtschaftlich orientiert war. Ja, und wir hatten in den ausländisch investierten Unternehmen, haben für die Technik, für die Produktion, für die Produkte gesorgt. Und der Partner, der chinesische Partner, hat dann, sag ich mal, Personal, Gebäude und den sogenannten Vertrieb, dafür stand der Partner da. Jetzt muss man, denke ich, wissen, Planwirtschaft, dass wir als Kunden meistens staatliche Unternehmen hatten. Und da waren Planzahlen. Das heißt, ein richtiger Vertrieb, wo jemand rausgeht und dann wirklich akribisch Kunden sucht, war damals eigentlich für KMUs gar nicht gegeben. Das heißt, die Zahlen, die liefen jeden Monat. Es sei denn, dass der Absatz, der Planabsatz der staatlichen Unternehmen nicht funktioniert hat. So, und viele Unternehmen damals, zur damaligen Zeit, mussten dann parallel andere Dinge noch machen, zum Beispiel Rücklagen. In den 2000er Jahren rapide geändert, mit einer riesigen Geschwindigkeit. Und ich denke, das haben viele KMUs einfach auch unterschätzt, die Geschwindigkeit der Entwicklung im chinesischen Markt. Einhergehend auch das Joint Venture ab 1997 umformiert werden konnten in WOFIs, also Wholly Foreign Owned Enterprises, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber hat der Staat sehr stark begonnen, staatliche Firmen zu privatisieren. Und damit war plötzlich eine ganz andere Marktsituation für KMUs vorhanden, weil der Absatzmarkt, der ursprünglich mal da war, von staatlichen Unternehmen, komplett weggebrochen ist. So, das hat sich dann weiterentwickelt. Aber nach wie vor war die Situation so, dass viele KMUs erfolgreich waren, weil einfach die Produkte auf dem chinesischen Markt noch nicht von lokalen Firmen entsprechend bedient werden konnten. Das hat sich aber sehr stark durch die Privatisierung, durch die Investitionen, die chinesische Unternehmen getätigt haben, sehr stark verändert. Und dann in der Situation, die wir heute sind, wir haben davon gesprochen, du hattest eigentlich gesagt, eventuell haben uns chinesische Unternehmen überholt. Und das ist aus meiner Sicht in einigen Bereichen der Fall, weil man versäumt hat von den KMUs, entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Das heißt, Neuinvestitionen in Produktionsmaschinen, Neuinvestitionen in Prozesse, dann auch innovative Produkte für den chinesischen Markt. Das sind so Punkte, die viele KMUs einfach versäumt haben. Und jetzt ist die Situation, dass der lokale Markt, der lokale Mitbewerb sehr stark ist. Der hat neue Produktionsmaschinen, neue Prozesse auf dem höchsten Stand und der Vorteil auch der Preisgestaltung. So, und das ist, sage ich mal, eine Herausforderung, die KMUs in heutiger Zeit stemmen müssen. Das heißt nicht, dass der Markt verloren ist. Auf keinen Fall. Aber die Herausforderungen und Anforderungen sind andere.
Dankeschön, Thomas, für die Beschreibung, die drei Phasen sozusagen. Und in der dritten Phase, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist die Situation sicherlich nicht leichter. Wie nicht leichter ist, würden wir von dem nächsten Gast hören. Und am Rande, anhand von Internetqualität, können Sie auch, die liebe Zuhörer, raushören, welcher Gast in China sich befindet, welcher in Deutschland. Und der nächste Gast aus China mit besserer Internetverbindung ist Herr Haiying Chen. Und er ist Geschäftsführer von Han Automation in China. Und Haiying hat Maschinenbau und Wirtschaft studiert an der TU Darmstadt. Und er hat lange Zeit auch als Berater gearbeitet und leitender Berater für das Beratungshaus Strukturmanagement Partner in China. Und dabei hat er Maschinenbauunternehmen in Turnaround-Phase und auch in Expansionsphase begleitet als Partner. Und seit einigen Jahren hat er die Seite gewechselt, die er beschreibt, wo ich jetzt als Berater sagen würde, wir sind immer noch auf derselben Seite. Das ist nun mal am Rande eine andere Meinung. Er war Geschäftsführer für Maschinenbaufirma in China tätig, für diverse Maschinenbaufirma aus Deutschland wie Bilomatic und Perlon. Und heute ist er für Han Automation zuständig. Haiying, als ehemals Unternehmensberater und heute Geschäftsführer, wie bewertest du eigentlich die vertriebliche Herausforderung der deutschen KMU in China? Warum ist der Markt eventuell schwieriger als sogar der EU-Markt?
Hallo, hallo und vielen Dank für die Gelegenheit und dass ich einige Beitrag leisten kann. Und sicher ist der chinesische Markt schwierig. Es ist eigentlich nie einfach gewesen und aus meiner Sicht nach den Pandemiejahren jetzt noch herausfordernder als vorher. Und warum? Weil viele deutsche Unternehmen, viele deutsche mittelständische Unternehmen vor allem. Also vor den Pandemiejahren, da war es auch schon nicht unbedingt einfach. Und warum soll es jetzt plötzlich dann funktionieren? Und die Herausforderungen sind nicht neu. Und der Vertrieb spielt dabei eine zentrale Rolle jetzt in China. Und für vielen Vertrieb in China, für deutsche kleine mittelständische Unternehmen, da steht der Vertrieb so in gewisse schwierige Situation. Einerseits ist ja dann Mutterhaus, also in Deutschland Headquarter. Einige Punkte hat der Manfred auch schon und auch Thomas erwähnt. Die Produkte, sind die überhaupt verkaufsfähig, ne? Also zu dem Preis, der jetzt verlangt wird, beziehungsweise die Kosten, die sich damit verbunden sind, ob da Wertanalyse gemacht worden ist und so weiter. Und wenn ja, zum Beispiel, überhaupt welche Ansätze man verfolgt hat, also die Produkte muss ja auch passen für den Markt. Ist erstmal ein Fragezeichen bei vielen kleineren deutschen mittelständischen Unternehmen. Und auch mit den 3 Jahren Zeit ist diese Distanz sicherlich nicht kleiner geworden. Also dieses Gefühl, wie Sharon hat gesagt hat, auch Bezug zu dem Markt hat auch sicherlich darunter gelitten und es ist nicht getan mit Online-Calls, Konferenzen, sondern dieser Bezug zum Markt und zum Kunden hat darunter gelitten. Und das heißt, die Frage ist in der Tat auch, ob die Produkte, die jetzt in China angeboten werden vom deutschen Mittelstand, überhaupt den jetzigen Marktbedürfnissen auch entsprechen können. Und andererseits ist es auch so, dass die Zusammenarbeit auch irgendwie nach den Pandemiejahren neu justiert werden muss zwischen dem Mutterhaus und auch Standort jetzt in China. Und dann auf der anderen Seite steht der Vertrieb natürlich immer zu Kunden. Und die Kunden haben sich auch in den letzten Jahren eher verändert. Aus meiner Sicht ist der chinesische Markt ist der dynamischste Markt jetzt weltweit, zumindest die ich kenne. Und die Kunden sind in Anführungszeichen verwöhnt worden von lokalen Anbietern. Und die vergleichen natürlich, wurde auch schon erwähnt, nicht nur deutschen Anbieter jetzt mit deutschen, sondern auch mit chinesischen Anbietern. Natürlich sind viele Punkte nicht direkt vergleichbar, also zum Beispiel Service, zum Beispiel Reaktionszeit und auch jetzt Zeit für Angebote oder für Konzepte zum Beispiel und natürlich auch Lieferzeit und auch Preis. Und wobei man muss auch sagen, auf dem chinesischen Markt gibt es immer, wenn man so nennen darf, auch schwarze Schafe jetzt im Markt. Ist nicht unbedingt so, dass die wirklich schlecht sind, sondern geht es nur darum, dass viele jetzt vielleicht bei Projektgeschäften nicht rein projektbetriebswirtschaftlich entscheiden, sondern zum Beispiel, die haben IPOs im Kopf, die haben Verkauf von dem Unternehmen im Kopf und möchten dann so viel wie möglich dann kurzfristig Auftragsbücher füllen. Und wenn man mit solchen Kunden, also Wettbewerber dann konfrontiert ist, hat man dann als normal kalkulierende deutsche Unternehmen dann auch im Vertrieb dann immer Probleme damit. Ne? Und deshalb ist aus meiner Sicht ist in der Tat nach den 3 Jahren Pandemie wirklich eine Bestandsaufnahme sehr, sehr wichtig. Und in beide Richtungen, also Richtung Produkt und Mutterhaus, aber auch in Richtung Kunden von zentraler Bedeutung.
Hein, danke dir. Ich denke, als Geschäftsführer in China kannst du sicherlich sehr, sehr viel von den Herausforderungen im chinesischen Markt sprechen. Als nächster Gast möchte ich Ihnen vorstellen, der Herr Manfred Steinkellner. Manfred ist Gründer und Geschäftsführer von Steinkellner Search GmbH und er war als junger Mensch schon nach China gereist und dort studiert und nach dem Studium hatte er hunderte von Projekten geleitet, aber auch sehr schwierige Projekte geleitet und vielleicht auch gerettet, so wie er mir beschrieben hat. Und diese interkulturelle Kompetenz hat er genutzt, um dann später Steinkellner Search zu gründen, in die Beratung, in die Personalberatung einzusteigen und deutsche KMU in China zu unterstützen und aber auch über China hinaus. Und er ist heute hier bei uns. Manfred, danke sehr, dass du Zeit hast. Wir haben ja von Hein gehört, chinesischer Markt ist natürlich groß, aber doch sehr schwierig. Was ist für die deutschen und österreichischen
KMU von Bedeutung, wenn man so einen Markt bearbeitet. Braucht man nicht irgendwie ein formuliertes Strategiepapier, oder denkst du, dass die meisten KMU würden dann sagen, oh mein, dann wir verkaufen unsere Produkte, das war's, wir brauchen kein Papier. Was denkst du? Manfred, kannst du nochmal entmuten? Danke.
Sorry, pardon. Ich glaube, Sie brauchen die Strategie und Sie brauchen einen Haing oder einen Po. Es ist die Kombination von beiden. Ich brauche die Leute dort, die ein Gespür haben und wollen und irgendwo auch können. Aber natürlich, was ist die Strategie? Die Strategie, wenn ich sie sauber mache, entsteht ja aus den Daten. Ja, sie entsteht aus der Beobachtung, dass ich sehe, hoppla, wir schaffen in diesem und jenem Markt keine Verkäufe mehr. Wir glauben aber, dass wir zum Beispiel regional, warum auch immer, in Dongbei etwas schaffen können. Oder wir glauben, dass wir im Marktsegment E-Mobilität die beste Lösung haben. Oder wir glauben, dass, weil viele E-Mobilitätsanbieter, wir diese gewinnen können, weil wir sie eben in China und in Europa entwickeln und unterstützen können. Das heißt, nicht die Strategie im Sinne von, da schreibe ich jetzt mal schnell was hin. Da haben wir uns mal 30 Minuten Zeit genommen und haben gesagt, Strategie ist gleich Attacke. Von der spreche ich nicht. Sondern ich spreche tatsächlich irgendwie von dieser Strategie, wo man wiederum basierend auf den Daten überlegt hat, wie könnte das klappen? Und dann zusammen mit dem Team in China geschaut hat, schaffen wir das so? Mach das Sinn? Und ja, davon halte ich sehr, sehr viel, weil das erzeugt wiederum Klarheit. Es erzeugt irgendwie auch die Stärke, in gewissen Bereichen leichter Nein zu sagen. Und es hilft aber auch wiederum dem Team in China nach Europa gegenüber zu kommunizieren und zu sagen, schaut's, überall können wir nicht. Oder wenn wir da auch wollen, brauchen wir noch Leute. Also es tut auch diesen Umsetzungsgedanken, damit ich dann die Ziele erreiche, stärker in Gang setzen, weil natürlich erfahrene Teams sagen werden, mit dem und dem Weg schaffen wir es, für den und den Weg brauche ich aber noch die und die Ressourcen. Und das sind, glaube ich, wichtige Gespräche, weil nur zu sagen, macht's jetzt mal, ist natürlich in dieser Marktsituation zu wenig.
Danke dir. Ja, also ich stimme dir voll zu. Eine Mischung aus Paul und Haiying wäre das Beste. Paul wird dann noch drankommen als unser fünfter Gast. Und zwischendurch möchte ich gerne den nächsten Ehrengast noch mal vorstellen, den Benjamin Kreuzfeld, Geschäftsführer vom Konfuzius-Institut in Leipzig. Und Benjamin spricht fließend Chinesisch, obwohl er sein Sinologiestudium mit Japaner absolviert hat. Ja, und der hat nach seiner Promotion in Politikwissenschaft in China auch eigene Start-up gegründet und später noch als Geschäftsführer für chinesische Unternehmen gearbeitet. Somit hatte er optimale Voraussetzungen, um die Geschäftskultur Chinas kennenzulernen. Und sprich Kultur. Er ist ein Vermittler von Kultur und auch ein Brückenbauer. Und das kann er ja am besten tun, wer jetzt heute als Geschäftsführer vom Konfuzius-Institut in Leipzig ist. Benjamin, vielleicht kannst du uns aus deiner Rolle heraus ermitteln, wenn wir ja Strategie brauchen für ein Unternehmen, für sein China-Geschäft. Und man muss natürlich auch die Kenntnisse haben über den Markt. Wie bewertest du eigentlich die China-Kompetenz der Geschäftsführer, Gründer, Manager, Eigentümer der deutschen KMU?
Vielen Dank für die Einladung, und ich führe das tatsächlich vor allem darauf zurück, auf meine Erfahrung in China als Manager und von Startups. Und meine Erfahrung jetzt, so aus jüngerer Zeit hier mit deutschen KMUs, sind vor allen Dingen Startups, Leute, die hoffnungsvoll und unternehmungslustig nach China gehen. Die sehen, trotz mancher schlechter Presse, ist China einfach etwas, was hoffnungsvoll bestimmt ein großer Markt. Aber dennoch empfinde ich immer wieder, dass Leute etwas voreingenommen dran gehen. Thomas Scholz hat es sehr gut gesagt, dass da, also es gab Phasen, aber viele stecken halt einfach auf Basis der Informationen, die sie kennen, immer noch in einer vorherigen Phase. Sie denken, ich komme da als deutsche Firma an, deutsche Marke und werde da mit großem Selbstvertrauen operieren können. Und vielleicht, witzigerweise hat gerade Ministerin Stark-Watzinger vor 2 Tagen bei Mirix in Berlin auch wieder die mehr Selbstvertrauen der Deutschen gefordert in Wissenschaft und Wirtschaft. Und ich glaube, man muss auch Bescheidenheit an den Tag legen und erkennen, dass China, wie ja auch gerade Haiying beschrieben hat, weit nach vorne geprescht ist in vielen Bereichen und man da ein bisschen Bescheidenheit, sogar Bewunderung an den Tag legen kann. Und das ist manchmal, wo es so ein bisschen hapert. Dann würde ich noch auch kontrastieren, vielleicht dazu sagen, dass eine große Fähigkeit, ich generalisiere natürlich, aber dass deutsche KMUs typischerweise gerade die Manager perfektionistisch und relativ regelbasiert sind, das ist ja sehr positiv, aber dem gegenüber steht Improvisation und Fleiß in China, auch Banalität vielleicht. Aber der Fleiß, ich habe es selbst erlebt über Jahre, über 20 Jahre immer mal wieder dort. Und das ist ein ständiges Nachdenken, Verbessern. Vorhin sprach Manfred Steinkenner viel über den Service. Das ist unermüdlich und das muss einfach dazukommen. Und darunter liegt, glaube ich, insgesamt so ein Grundpessimismus vielleicht bei aller Unternehmungslosigkeit, so was das Weltgeschehen betrifft und in Deutschland und im deutschsprachigen Bereich und in China ein fast immer noch hemmungsloser Optimismus, der, also jetzt hat unsere Stunde geschlagen. Und ich glaube, das alles zusammen ist was. China-Kompetenz bedeutet eben empfindsam sein für diese verschiedenen Kontraste und damit arbeiten.
Ja, danke dir für deine Impulse. Nachdem wir jetzt nun einiges über die Marktentwicklung insgesamt als Rahmenbedingungen diskutiert und gesprochen haben, würde ich die nächste Frage im Bereich Produkt und Technologie sprechen. Dabei habe ich auch Paul eingeladen, Paul Jing. Er ist Geschäftsführer von der Softwarefirma Industrieinformatik aus Österreich in China. Und Paul habe ich vor 5 Jahren kennengelernt und damals habe ich auch genau schon gemerkt, sofort gemerkt, er ist genau das, was eigentlich jedes KMU-Unternehmen als Mitarbeiter sich wünscht. Und er hat in Deutschland studiert, hat die deutsche Mindset, aber auch das Verständnis und der chinesische Businesskultur. Und er verbindet Business mit Technik wunderbar und auch übrigens sehr fleißig, hat in weniger Jahre das Geschäft von Industrieinformatik in China deutlich verbessert. Und Paul, danke, dass du heute trotz deinem Stress im Geschäft die Gelegenheit nutzt, uns deine Sicht zu teilen. Meine Frage an dich, wie bewertest du eigentlich du bist ja im Softwarebereich tätig, ne? Also wie bewertest du eigentlich die Softwarelösung aus Österreich, Deutschland oder aus Europa im Vergleich zu aktuellen chinesischen Wettbewerben?
Hallo, danke Shalom. Also ich glaube, was ich heute diskutieren, ist über diese B2B-Software oder Industrie-Software. Weil ich glaube, die B2C-Software sind China natürlich weiter voraus. Ja. Aber in Industrie-Software, ich glaube, das ist ganz andere. Die deutsche oder EU-Anbieter ist mehr standardisiert und dieser Produkt oder System ist auch mehr kommerzialisiert. Aufgrund der früheren Industrialisierung haben europäische Softwareanbieter mehr Erfahrung, ja, aus der Praxis, aus der Industrie gesammelt. Und deswegen haben die viele kommerzielle Software und das Standardmodul entwickelt. Ja. Beispielsweise die SAP, ERP oder CAD, UG, ja, NX, hat also so gut Standardprodukt schon und die Lösungen sind also natürlich stabiler und teuer. Ja. Aber also von anderer Seite, die Standardlösung oder Standardsoftware, das heißt, es wird auch an die Flexibilität. Ja, das heißt, die europäische Software fokussiert sich also normalerweise nur in einer spezifischen also Branche und sehr tief entwickelt. Also deswegen, wenn wir in China ein Projekt machen oder wenn wir bei Kunden etwas präsentieren, normalerweise unsere Kunden würden also mehrere Customizing oder andere Meinungen in diesem Projekt also abdecken werden. Ja, und deswegen brauchen wir also sehr viele Zeit oder Geld investieren, um eine also Adaption für chinesische Kunden haben. Ja, das ist mein Gefühl.
Okay, das heißt ja, eben kurz gesagt, du sagst pari-pari, Standardisierung ist die Stärke, aber auf anderer Seite seid ihr in dem Fall europäische Anbieter nicht sehr flexibel. Und wie sieht es aus in der Hardware-Bereich, Herr Heiling? Wie bewertest du eigentlich da die Technologievergleich zwischen europäischen Anbieter, wie ihr seid, und chinesische Anbieter auf dem Markt?
Da muss man schon ein bisschen unterscheiden, weil so ein chinesischer Anbieter an sich gibt es nicht, weil gibt es ja große Anbieter und kleinere Anbieter. Und technologisch, wenn man die große chinesische Anbieter betrachtet und vergleicht mit europäischen Anbietern in China, dann würde ich sagen, ist eigentlich auf Augenhöhe. Also da gibt es sicherlich natürlich, je nachdem, welche Branche, welche Application, welche Produkte. Jeder hat mehr oder weniger Erfahrung, aber insgesamt würde das nicht sagen, dass es ein deutlicher Gap gibt zwischen europäischen und großen chinesischen Anbietern. Sicherlich hat deutsche oder europäische Anbieter mehr Erfahrung jetzt aus den letzten Jahrzehnten jetzt in Europa, aber das wird ausgeglichen in gewisser Weise durch die Marktkenntnisse oder näher zu Kunden durch den chinesischen Anbieter. Also das ist auf jeden Fall ein Wettbewerb auf Augenhöhe.
Okay, also wir hören in der Hardware-Bereich sogar, ist noch mehr auf Augenhöhe. Und Frage an Thomas, jetzt wird wahrscheinlich immer schwieriger, ein Gebiet zu finden, wo deutsche Technologie immer noch klar im Vorsprung steht. Aber selbst wenn man so ein Gebiet findet und sich gerade in so eine Nische sich befindet, und heißt das, dass man da gleich Markterfolg hat, oder was muss man noch aufpassen, dass man seine Technologie auch auf den Markt passt?
Ja, ich denke, Manfred hat das jetzt schon in seinem Vortrag erwähnt. Produkte müssen relevant für den Nutzer sein. Und die Produkte, auch wenn man führt, sind wir zumindest jetzt aus deutscher Sicht immer technikverliebt, und unsere Produkte sind overengineert. Ich möchte das an einem Beispiel nennen. Ich war in einem Betrieb gewesen, in einem chinesischen Betrieb, da standen 100 Stanzen. Und die waren zwar aus Japan, nicht aus Deutschland. Und dann war eine Stanze bzw. eine CNC-Maschine, Allrounder, aus Deutschland. So, sicherlich, die konnte alles Mögliche. So, die Frage ist nur, und wenn wir zum Thema Umsatzsteigerung kommen, was hätte ich lieber, die 100 Maschinen oder nur eine Maschine? So, und ich denke, das ist das, wo die KMUs sich darüber im Klaren sein müssen, was braucht der Kunde, welche Funktionen sind wirklich erforderlich und wie kann ich mein Produkt für diesen Bedarf des Kunden anpassen oder neu generieren.
Ja, und daher sollen wir jetzt schnellst auch wirklich in die Umsetzung der Vertriebsmaßnahme gehen. Und eine der Themen ist die Positionierung. Und wenn Technologie allein nicht entscheidend ist für den Markterfolg, ist, so wie Thomas, wie du sagst, ist eigentlich der Kundenwert ist total wichtig. Und dann heißt es ja, doch die Kernkompetenz im Vertrieb ist doch die Problemlösungsfähigkeit. Heiling, wie ist da deine Erfahrung in diesem Gebiet?
Ja, natürlich ist wichtig in diesem Bereich Problemlösungskompetenz. Was sonst kann deutsche Anbieter jetzt vorweisen? Weil ist eigentlich naheliegend, weil also Deutschen aus meiner Sicht sind nicht Vertriebstalente-Nation. Also das ist ja einfach so verkaufen, so richtig gute Verkäufer, die ja begeistern können oder motivieren können, da gibt es sehr, sehr selten jetzt in deutschen Unternehmen. Und sowieso sind die chinesischen Wettbewerbe da schon besser aufgestellt und in Anführungszeichen auch bei kreative Verkaufsmethoden. Und also was bleibt übrig für deutsche Unternehmen? Da muss man einfach zurückkommen auf was man, wo man stark ist, also Problem lösen und Technik und auch überzeugend rüberzubringen und am Ende des Tages natürlich für die Kunden in China das Gleiche wie in Deutschland. Man will ja die Probleme gelöst haben und das ist eigentlich, was deutsche Firmen dann gut können und ich denke, darauf soll man sich auch konzentrieren.
Ja. Problemlöse als Kernkompetenz gewinnt die deutschen Unternehmen Vertrauen. Vertrauen ist wichtig für das Business. Wir haben hier eine Zwischenfrage aus dem Publikum von Jochum Arming. Herr Arming, guten Morgen. Er fragt, wie sehen wir die Situation, die durch die Pandemie kommen? Viele verlieren Vertrauen in Supply Chain von China. Apropos, ziehen zurück aus China und in die anderen Länder, können, Stichwort, schafft es die Chinesen, Vertrauen zurückzugewinnen. Also sprich, jetzt geht es ein bisschen auf Makroökonomie-Ebene. Wie ist das Geschäftsverhältnis zwischen Europa und China? Ich denke, ist zwar nicht ganz unser Thema, aber gehört zu dem Rahmen. Ich würde gerne die Frage an Haiying, an dich stellen, weil du ja in China das Geschäft für deutsche Unternehmen eigentlich leitest. Wie siehst du das? Wie werden die deutschen Unternehmen weiterhin in China, deutsche Kunden weiterhin in China bestellen?
Also wir haben eine ganz klare Strategie, also in China für China. Also ich glaube, für die meisten Unternehmen ist es auch so. Und in China, also China ist kein Billiglohnland mehr und in China zu exportieren, zumindest was jetzt die Anlagen und Maschinenbauern betrifft, nach Europa zu liefern, ist sicherlich nicht einfach. Und da gibt es auch ist Alternative jetzt in Osteuropa und so weiter. Und die Risiken jetzt verbunden mit der Erfahrung dann in den letzten 3 Jahren, wie man das bewertet, ist aus meiner Sicht eher ein Entscheidungsthema oder Bewertungsthema für deutsche Unternehmen oder deutschen Kunden, wie man damit umgeht und ob man sicherlich sinnvollerweise einen zweiten Lieferant aufbaut. Und also China hat sich eigentlich wenig geändert, also was die Einstellung anbetrifft für Exportgeschäft. Eher ist andersrum die Einstellung und Risikobewertung für deutsche Kunden. Und ich denke, die Frage ist vielleicht auch interessant zu hören von jemand aus deutscher Perspektive.
Vielleicht gibt es von der Experte noch jemand, der was dazu sagen möchte. Zwischendurch kann ich nur sagen, ich denke, das bringt immer vom Vorteil, wenn deutsche Unternehmen aus Risikomanagement ständig die Risiken bewertet und Alternative aufbaut. Das gehört ja zu guten Tugenden eines Managers, dass man da nicht zu sehr alle Eier in einen Korb setzt. Auch das sage ich mal auch als Chinese. Und insofern, sowohl von der chinesischen Seite, wie Haiying das gesagt hat, China hat sich nicht viel verändert, als auch von der deutschen Seite, Empfehlung an die deutschen Unternehmen, man sollte immer die Risiken bewerten, egal in welcher Phase. Und solange das Geschäft China für China gut funktioniert hat, liegt es nahe, dass man das China-Geschäft beibehält. Seitdem man entscheidet aktiv dagegen, was natürlich auch jedem überlassen ist, das können wir natürlich nicht einzeln bewerten. So, ich möchte zurück auf unser Thema, upgraden Sie Ihre Vertriebsorganisation. Es geht um Positionierung Ihres Geschäfts in China, was wichtig ist, entscheidend ist für den Vertriebserfolg. Paul, vielleicht kannst du uns sagen, warum ist der chinesische Markt vielleicht doch anders als Deutschland für euch als Softwareanbieter, und warum braucht man andere Strategie, wenn man rein lokalen chinesischen Markt bedient?
Ja, hallo Shalom. Also ich glaube, erste Seite ist über diese verschiedene Kultur und Arbeitsweise. Zum Beispiel in unserer Headquarter, wir investieren sehr viel also in SaaS-Solution. Das heißt, wir also entwickelt eine Software am Domain für unsere Kunden. Ja, aber in China, ich glaube, insbesondere für die Industrie-Software, das ist sehr selten. Ja, weil die Kunden in China lieber eher also alle Lizenz auf einmal ankaufen. Ja, und als eine Software-Anbieter, wenn wir in China auch diese SaaS-Solution anbieten, dann unsere Zahlung wird also eine sehr, sehr großes Risiko in Zukunft. Weil in China kann man nicht versprechen, dass wie lange oder wie viele Jahre die Kunden würden diese abonnieren, also bleiben. Ja, deswegen, das ist ein Punkt. Ja, und andere Seite ist, wie Haiying gesagt, dass chinesische Markt ist eine dynamischsten Market auf der Welt, und unsere chinesischen Kunden lieben auch sehr viele Customizing auf Basis von unserer Standard-Software. Ja, aber andererseits, die europäischen Kunden also lieben sehr oder akzeptieren sehr gut über unsere also normalerweise die Standardfunktion. Ja, das heißt, die chinesische Kultur ist, dass die Kunden vertrauen nicht die Best Practice. Die meinen, dass die eigene Prozess ist eigene. Ja.
Okay.
Und ja, bitte.
Nein, alles gut. Du kannst weiterführen.
Ja, und die andere Seite, ich glaube, in China, wir brauchen also unsere Sales-Mitarbeiter mehr Zeit, also die Beziehung mit unseren Kunden zu bleiben. Ja, weil unsere Konkurrenz oder unsere Mitbewerber ist sehr stark im chinesischen Markt auch. Der bietet die gleiche Funktion, aber die weniger Kosten. Deswegen in China, wir brauchen also unsere Pre-Sales auch sehr gut technischer Hintergrund, ja, und die Nachfrage von Kunden zu verstehen. Ja.
Ja, wenn ich jetzt, was Haiying sagt, was Paul sagt, die deutschen Unternehmen sind, haben meistens nicht so gute Verkäufertechnik oder Kultur, und man muss auf die Problemlösung als Kernkompetenz zurückkommen und fokussieren. Und Paul sagt, der rein chinesische Markt ist ein ganz anderer Markt. Das kristallisiert sich schon so ein bisschen, dass man diese zwei Nische, chinesischen Kunden und deutsche Kunden, als getrennte Marktsegment bedienen soll. Es liegt natürlich einem nahe, was man zuerst bedient und was dann später. Und aber in jeder beider Nische ist ja sowohl im Maschinenbau, Anlagenbau als auch industrienahe Service und Software Service besonders wichtig. Und nur, wir haben sicherlich auch schon gehört, und wenn nicht, sage ich, in China wird häufig Service nicht so gerne von den Kunden bezahlt. Aber Manfred, warum ist es dennoch Service in China für den Vertriebserfolg besonders wichtig?
Also wie auch vorher sozusagen im Impulsvortrag schon kurz darauf eingegangen, ich glaube, da gibt es ein bisschen einen Unterschied zwischen Europäern und Chinesen, und ich muss mich um den Kunden kümmern, so oder so oder so. Ja. Jetzt gehe ich in ein konkretes Beispiel rein. Wenn ich irgendwo als deutscher Anlagenbauer oder als Maschinenbauer etwas stehen habe und das ist produktionskritisch, ja, kann unter Anführungszeichen sowas Einfaches sein wie ein Prüfstand, aber die Linie steht, wenn das nicht geht, dann muss ich natürlich schlichtweg auch mal verstehen, dass der Kunde da jetzt unter Druck ist Stress hat. Ja? Muss das irgendwie wahrnehmen, muss das annehmen, muss das aufnehmen, muss was damit machen. Ich glaube, das würde ich überall so sehen, aber ich würde es vor allem in China so sehen. So, und dann habe ich ja mittlerweile enorm viele Möglichkeiten. Ich kann über WeChat Dinge analysieren. Ja? Die geschicktesten Service-Teams, die ich sehe oder die meine Kollegen in China aufgebaut haben, die lösen sehr, sehr viele First-Level-Themen schon auf diese Art und Weise. Das heißt, das ist jetzt auch für den Kunden oder für die europäische Organisation sehr überschaubar im Sinne von Kosten. Ja? Nächste Stufen ist zum Beispiel mit 3D-Brillen zu arbeiten. Ja? Ich kenne einen deutschen Maschinenbauer aus Nürnberg, die das letztes Jahr eingeführt haben oder in der Corona-Pandemie, dass man in dringenderen Fällen eine Glasbrille verschickt, wodurch dann der Kunde im Endeffekt die 3D-Brille aufsetzt und man dann gemeinsam remote dran arbeitet. Ja? Und erst der letzte Fallback ist dann tatsächlich irgendwo mal Leute hinzuschicken. Ich glaube, ich mache damit zwei Dinge. Gerade jetzt dieses Beispiel mit Glas. Wenn ich als deutsches KMU positioniert bin als Hightech, dann will ich das auch im Service unterstreichen. Ja? Das mache ich mit einer 3D-Brille. Ja? Und wenn ich es nicht mit der 3D-Brille mache, dann zumindest mit WeChat, was faktisch in China Minimum Requirement ist. Und wie gesagt, nochmal, ich muss ja verkaufen. Das heißt, ich muss ja sowieso schauen, wie geht's dem Kunden, gibt's da wieder Potenzial und. Und je nachdem, wie dann mein Vertrieb aufgestellt ist, ob ich mehr technische Spezialisten habe oder weniger, aber es schadet nie, wenn ich mit mehreren Stakeholdern spreche. Und die Serviceleute haben sicherlich ganz, ganz andere Ansprechpartner. Das heißt, ich sehe auf vielen Ebenen sowohl Notwendigkeiten als auch Gründe, dass ich mich da bewege und dass ich das bemühe. Und ja, das ist so ein bisschen meine Perspektive.
Wenn man wir jetzt die Positionierung, die Marktsegmentstrategie und jetzt auch sagen wir Fokussierung in Service als strategische Stoßrichtung für sich entschieden hat, dann muss man das in die Umsetzung gehen. Jetzt gehen wir mal in die Struktur und Organisation und Person, die man dafür braucht. Viele sagen, Vertrieb, Erfolg heißt es ja nicht nur, dass der Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsabteilung haben Erfolg, sondern das ist ja im Grunde genommen eine gemeinschaftliche Arbeit zwischen Vertrieb und anderen Abteilungen, insbesondere Engineering und R&D. Viele Unternehmen sagen, das reicht doch, wenn ich jetzt eine lokale Organisation mit meiner R&D-Engineering-Abteilung in Zentrale arbeite, um den chinesischen Markt zu bedienen. Aber Thomas, du bist ja nicht so ganz der Meinung. Warum ist es für dich total wichtig, für den Vertriebserfolg, dass man R&D- und Engineering-Truppe vor Ort in China hat?
Ja, Shalom, es gibt da mehrere Faktoren, die wichtig sind in der heutigen Zeit. So, der erste Faktor ist deutsches Engineering versus chinesisches Engineering. Die deutschen Ingenieure sind einfach technikverliebt. Ja? Und das geht so ein bisschen, dass man die Sicht für den Nutzen des Kunden, für den Markt, da ein bisschen verliert. Und ich sage einfach mal, ein Over-Engineering durchführt. Deswegen muss man eigentlich vor Ort R&D haben, vielleicht auch in einer Kombination mit deutschen und chinesischen Ingenieuren. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass die Normung in China eine ganz andere ist für viele Bereiche wie in Deutschland. Da haben wir die DIN oder die ISO-Norm. In China haben wir GB-Standards. Diese weichen auch zum Teil voneinander gravierend ab, so dass man, wenn man sich die Kosten anschaut, unter Umständen, wenn man deutsches Engineering 1:1 in China implementiert, höhere Kosten hat, weil vielleicht die Materialien nicht der Normung entsprechen und damit Sondermaterialien in der Herstellung sind. Ein weiterer Punkt ist, die Gesetze und die ja, die Regulatorien in China haben sich sehr stark verändert und sind mit einer Geschwindigkeit unterwegs, die einfach auch Produktanpassung, Prozessanpassung innerhalb des Betriebes erforderlich machen. So, daher ist, denke ich mal, nicht unumgänglich, dass man darüber nachdenkt, eine R&D-Abteilung innerhalb Chinas dann auch zu implementieren. Ein weiterer Punkt ist die Geschwindigkeit. In China kann ich nicht für eine Entwicklung mehrere Jahre brauchen. Das muss wesentlich schneller gehen, ansonsten ist der Markt schon wieder vorbei. So, das sind, denke ich mal, wichtige Punkte, die sich ein Unternehmen überlegen muss, R&D zu implementieren. Sicherlich gibt es da immer noch Vorbehalte in den Headquarters, dass man sagt, wir können ja kein R&D nach China geben, ja, um Wissens-Know-how und so weiter Verlust zu erleiden. Aber aus meiner Sicht ist, wenn man nicht R&D implementiert, hat man zukünftig keine Chance, auf dem chinesischen Markt erfolgreich zu sein.
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit für Publikumsfragen. Vielleicht gibt es hier und da nochmal Kommentar, welche Success-Faktor Sie noch sehen in den chinesischen Markt und von den Experten noch wissen, von den Erfahrungen profitieren. Wir haben ja vorhin über die Verkaufs- oder Vertriebskompetenz deutscher Unternehmen gesprochen im Allgemeinen. Und Thomas, du hast auch gesagt, wir brauchen lokale Ingenieure, weil wir bestimmte lokale Kompetenz brauchen in dem Bereich Engineering. Und Manfred, wenn ich jetzt, du bist ja interkulturell als Brückenbauer auch tätig, kennst da sicherlich aus, welche besondere Verkaufskompetenz muss man als chinesischer Verkäufer haben, um da erfolgreich zu agieren?
Verkaufskompetenz als chinesischer Verkäufer für technische Lösungen, meinst du, ne?
Genau, das ist Maschinenbau, Anlagenbau, Software, technische Nahe Dienstleistung.
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist schlichtweg sozusagen die Standardverkäufer, so ein Sales naturell, dass man kommunikativ ist, dass man viel nach außen geht, dass man viel erfragt, also all diese Dinge. Ich glaube aber auch gerade bei den techniklastigeren KMUs ist es tendenziell so, dass im Zuge dieses ganzen Vertriebsprozesses der chinesische Kunde sehr viel Know-how erwartet im Sinne von, ihr seid die Experten, macht uns einen Vorschlag, und es tendenziell das erfordert, dass man innerhalb der eigenen Organisation wieder stark auf die Kollegen in China und in Deutschland zugeht. Der Dokumentationsgrad bei vielen KMUs, den ich so kenne, ist überschaubar. Das heißt, ich brauche da auch ein bisschen die Fähigkeit des Projektmanagers, dass ich wieder weiß, auf wen gehe ich zu, wer hat dieses Know-how. Wenn ich dieses Know-how bis Mittwoch brauche, weil ich dem Kunden zugesagt habe, dass ich es am Donnerstag liefere, wen muss ich 2 Tage davor anschreiben, wen muss ich 4 Tage davor anschreiben, wo brauche ich 2 Wochen. Das sind so Banalitäten, die, wenn alle Leute und das ganze Know-how im gleichen Büro ist, sehr, sehr simpel sind. Aber wenn ich es über 8000 Kilometer Distanz spiele mit ein paar Kollegen in Deutschland, die vielleicht nicht so interessiert sind an den China-Projekten und auf der gleichen Seite aber sozusagen Wettbewerbsdruck, dann werden diese Dinge wichtig, weil so wie viele, vor allem Paul und auch Haiying vorher schon gesagt haben, ich habe andere Geschwindigkeiten am chinesischen Markt und ich muss die bedienen können und ich muss liefern können. Und nichts ist schlimmer, als zu sagen, ihr kriegt es Anfang nächster Woche und es dauert dann 2 Wochen länger. Unabhängig, was der Grund dafür ist. Ja.
Und du hast ja vorhin in deinem Vortrag nochmal erwähnt, ich erinnere mich relativ oben, dass man für den Vertriebserfolg in der Struktur auch ein Systemunterstützung braucht im Sinne von CRM, Customer Relationship Management Tool. Ich meine, ein System heißt es ja, dass man auch Leute braucht, die mit dem System arbeiten möchten und können. Und Thomas, wie ist da deine Erfahrung aus deiner 25 Jahre China-Zeit. Wie ist da die Anwendung von CRM-Systemen unter den deutschen Unternehmen verbreitet? Und wie ist da die Kultur in Arbeiten im Vertrieb mit so einem System?
Ja, das ist eigentlich erstaunlich, dass viele KMUs eigentlich den Vertrieb überhaupt nicht wirklich kontrollieren. Das heißt, CRM-Systeme sind zumindest nicht sehr breit im Einsatz, so viel ich weiß. Wir haben das damals eingeführt aus dem Grunde, einfach die Daten, die Kundendaten für das Unternehmen zu sichern. Weil man muss eigentlich auch sehen, dass die Sales-Leute zum Teil auch eigenständig sind und Firmen zum Teil auch wechseln und Kundendaten und solche Dinge mitnehmen als ein Aspekt. Aber es kann auch sein, durch Gesundheit oder auch durch Daten nicht mehr zur Verfügung hat fürs Unternehmen, dann kann das ein sehr großer Schaden sein. Deswegen ist es eigentlich auch von der Risikoabschätzung oder Risikominimierung sehr wichtig, dass man im Vertrieb ein System implementiert hat, um das sicherzustellen. So, und das habe ich in verschiedenen Unternehmen, die ich geleitet habe, war das mit eine Priorität, solche Systeme zu implementieren, um, wie gesagt, Kundendaten und sicherzustellen für das Unternehmen, unabhängig von einem Vertriebsmitarbeiter. Zu der Frage, ob die das gerne haben.
Wir haben eine kurze Unterbrechung von Thomas. Ich schiebe die kurze Frage. Thomas, bist du wieder zurück?
Ja, ich bin wieder zurück.
Okay. Die Frage, ob sie gerne haben, hast du gesagt.
Ja, richtig, ja.
Und möchtest du den Punkt noch weiterführen, ob die Vertriebsmitarbeiter dieses Tool gerne haben?
Ja, auf der einen Seite erleichtert das deren Arbeit, deren Verfolgung von Kundenaufträgen und den Ständen, wo die Aufträge stehen, um auch Antworten an den Kunden geben zu können. Auf der anderen Seite wird das natürlich auch von deren Seite so ein bisschen als Kontrolle empfunden. Ja, und das ist auch so. Das muss man ganz klar sagen. Und da sind gewisse Widerstände, die man schon auch erlebt bei den chinesischen Mitarbeitern.
Meine letzte Frage richtet sich an die zwei Brückenbauer unter uns, Benjamin und Manfred. Wir haben heute in kurzer Zeit eigentlich von Randbedingungen in China zu Vertriebsstrategie und auch Struktur und Optimierungspunkte in Personal und in System, in Prozesse gesprochen im Vertrieb. Das sind ja viele Kompetenzfragen bezüglich chinesischem Markt. Was soll man tun, um diese China-Kompetenz an die Unternehmen zu bringen? Was denkt ihr? Vielleicht zuerst Benjamin und dann Manfred.
Okay, vielen Dank. Ja, es gibt ja Initiativen vieler Art. China-Kompetenz ist so ein Stichwort, das überall fällt. Aber dabei steht die Sprache auf dem Vordergrund, und das bieten natürlich Konfuzius-Institute und andere Unternehmen an. Aber was dahinter steht, ist eigentlich noch viel relevanter und viel realistischer auch zu erfassen. Ist nämlich, ich nehme mal zwei Stichworte: Netzwerkdenken. Das ist heute noch nicht gefallen als solches, obwohl es überall mitschwingt. Schon die Tatsache, dass wir hier auf dem Bildschirm QR-Codes für WeChat drauf haben, das ist bei vielen Vorträgen im deutschen Raum nicht so üblich oder gar nicht, und das ist unheimlich nützlich. Dann vernetzt man sich sofort, und dieses Netzwerkdenken ist halt sehr etabliert. Und dann das andere Wort ist Ideologiefreiheit. Das klingt jetzt besonders überraschend, aber oft ist die China-Kompetenz, die Initiativen der Bundesregierung zum Beispiel, etwas ideologisch verbohrt und in China erstaunlicherweise nicht wirklich. Da zwar hat die Kommunistische Partei fast 100 Millionen Mitglieder, aber das ist halt ein Club, in dem man sich vernetzt. Und erstaunlicherweise finde ich immer wieder, dass chinesische Freunde, Kollegen viel offener bestimmte Themen andenken und diese China-Kompetenz, das zu erfassen, das ist China-Kompetenz, und dass solche Leute sucht Manfred Steinkenner immer, so weiß ich, und davon gibt es nicht genug.
Deswegen wollen wir ja auch in Anführungsstrichen nur über Business sprechen. Manfred, was ist deine Meinung?
Ich glaube, gerade für KMUs, die denken langfristig, haben gesunde Perspektiven und haben auch viele tolle Leute. Der Jackpot ist, wenn man jemanden in China hatte und wenn man es schafft, diese Person sozusagen in der Zentrale wieder reinzukriegen. Ja, ein Benjamin Kreuzfeld oder ein Paul Jin oder wie auch immer, jemand, der lange drüben war und für diese Firma gearbeitet hat, diese Firma auch in China kennt, den dann in der Zentrale wiederum rein zu integrieren, das ist der Jackpot. Wenn man das schafft, ist unglaubliches Level Up. Wenn man das nicht schafft, und ich sehe leider viele, wo es aus unterschiedlichen Gründen nicht klappt, dann hat man noch immer die Möglichkeit, dass man über, wie soll ich sagen, dass man diese Kompetenz dazu stöpselt. Ja? Ob man jetzt per se Berater einkauft oder, was ich für ein bisschen schlauer halte, ist, dass man die Leute im Board oder im Supervisory von der China Entity etabliert. Ich muss die China-Kompetenz auch an die richtigen Stellen setzen. Ja, es gilt nicht nur, die richtigen Leute in der Firma oder im Bus zu haben, sie müssen auch am richtigen Platz sein. Und das sind, glaube ich, so Möglichkeiten. Und wenn da, so wie vorher Benjamin Kreuzfeld gesagt hat, wenn das irgendwie aus dem Netzwerk nicht da ist, nicht präsent ist, nicht abbildbar ist, ja, dann klar, dann kommt man zu uns und spricht mit uns, um irgendwie zu schauen, wen brauchen wir, beziehungsweise an welcher Stelle macht diese Rolle Sinn, damit die Kompetenz da ist. Ich bin bei Benjamin Kreuzfeld. Wir brauchen mehr von diesen Leuten und wir brauchen sie vor allem dort, wo die guten Entscheidungen getroffen sind. Ich bin aber auch sehr positiv, weil es gibt viele sehr, sehr gute Leute. Ja? Eben auch wie Xiaolong. Auch ihn kann man an zentralen Stellen reinholen und sich so mit Know-how ins Haus holen. Ich glaube, das gilt es mehr zu nützen und damit mehr kluge Entscheidungen zu treffen, damit es ein bisschen leichter und zukunftssicherer wird. Ja.
Wenn du mich schon nennst, dann würde ich nochmal mit einem Tipp dienen. Und zwar, ich möchte sagen, nach Covid kann jeder wieder nach China reisen. Nutzt die Gelegenheit, um den Markt vor Ort auch wieder zu besuchen. Mach als Unternehmer dein eigenes Bild und entscheide dein eigenes Bild. Das ist immer besser, als indirekt Informationen zu bekommen. Dankeschön für Ihre Zeit und ich würde sagen, bis nächstes Mal.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutscher KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.